Menschen, die mit sich selbst ein Problem haben, belasten auch immer ihre Beziehung. Das kann gar nicht anders sein. Und People-Pleaser belasten ihre Beziehung dadurch, dass man nicht weiß, woran man mit ihnen ist. Und das ist das große Problem.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge habe ich Stefanie Stahl zu Gast, worüber ich mich riesig freue. Steffi war nämlich schon mal bei mir im Podcast zu Gast und zwar haben wir in der 10. Folge von Echt und Unzensiert über Bindungsangst gesprochen. Ja, und heute wird sich alles um das Thema People-Pleasing drehen. Steffi klärt unter anderem darüber auf, wie man überhaupt zum People-Pleaser wird, welche kurz- und langfristigen Auswirkungen People-Pleasing haben kann und wie man diese Eigenschaften auch wieder loswerden kann. Es ist eine super spannende Folge geworden und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Anhören. Steffi, heute wollen wir über People-Pleasing sprechen, ein Thema oder ein Phänomen, was über die letzten Jahre, zumindest so fühle ich das, immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch in meinem Umfeld immer mehr Leute würden auch von sich behaupten, People-Pleaser zu sein. Vielleicht sollten wir am Anfang dann erstmal klären, was ist überhaupt ein People-Pleaser und inwiefern unterscheidet sich People-Pleasing von gesunder Rücksichtsnahme und Empathie?
Ich muss so lachen, deswegen so irgendwie, weil ich finde das so geil, wie immer mehr so englische Worte ja plötzlich so einen Einzug halten, ja, und plötzlich so zu Schlagworten werden, weil People-Pleaser sind einfach Menschen, die überangepasst sind und bemüht sind, alle möglichen Erwartungen zu erfüllen. Und dafür gibt es auch einen ganz klaren Grund. Und die hat es natürlich schon immer gegeben. Und jetzt haben wir dieses schöne Wort dafür. Und ja, klar, aber manchmal bringen diese Wordings es auch, weil dadurch, dass so die Runde macht und die Leute sich natürlich dann auch viel besser dabei ertappen können, ja, Mensch, ich gehöre dazu. Während früher gab es nicht so ein griffiges Wording. Da haben viele Leute gar nicht gemerkt, dass sie sehr überangepasst sind und versuchen, alle möglichen Erwartungen zu erfüllen. Also People-Pleaser sind ja im Grunde Menschen, die Angst haben vor Ablehnung und deswegen ganz viel dafür tun, um nicht abgelehnt zu werden.
Also man sagt nicht nein, man möchte Konflikte vermeiden. Ich beobachte auch immer wieder, dass man, glaube ich, auch Gesagtes und Dinge, die man gemacht hat, im Nachhinein auch immer wieder extrem beleuchtet und hinterfragt und sich fragt, habe ich das jetzt irgendwie blöd gemacht? Wie kommt das an? Also man lebt viel im Außen.
Ja, es ist wirklich auch weit verbreitet. In der Psychologie unterscheiden wir ja Annäherungs- und Vermeidungsmotive. Ja, also psychologisch gesehen, anders jetzt als geografisch, gibt es nur zwei Richtungen, in die man sich bewegen kann, also auf psychologischer Ebene. Das ist Annäherung, ich gehe auf was zu, ich setze mir ein Ziel und räume gegebenenfalls Hindernisse aus dem Weg. Oder Vermeidung. Und People-Pleaser haben ein ganz, ganz hohes Vermeidungsmotiv. Denen geht es also nicht darum, bestimmte Ziele zu erreichen, sondern denen geht es unbewusst, den meisten unbewusst, darum, nicht abgelehnt werden, nicht kritisiert zu werden. Also sie wollen vermeiden, dass sie verletzt werden. Und das hängt natürlich mit einer Art Dauerverletzung zusammen, die sie sowieso von ihrer Kindheit aus in sich tragen.
Nett sein ist evolutionsbiologisch ja erstmal nichts Schlechtes gewesen, ne? Damit man der Gruppe zugehörig ist, irgendwie auch Schutz von der Gruppe bekommt und nicht ausgeschlossen wird. Ist das mittlerweile gar nicht mehr so wichtig oder wie würdest du das einordnen?
Das ist komplett wichtig. Also wir haben ja nur 4 psychische Grundbedürfnisse und um diese 4 psychischen Grundbedürfnisse dreht sich von morgens bis abends unser Erleben. Und unser wichtigstes Grundbedürfnis ist das nach Bindung und Zugehörigkeit. Das heißt, jeder Mensch der Welt möchte irgendwo dazugehören und wenn es nur in seiner eigenen Subkultur ist, ja. Und um dazuzugehören, brauchen wir tatsächlich gewisse Anpassungsfähigkeiten, ja. Das heißt, wir müssen uns auf andere Menschen einstellen können, Kompromisse schließen können, freundlich sein können, zuhören können, uns einfühlen können, sonst wissen wir ja überhaupt nicht, was der andere will und wie es ihm geht, letztlich auch vertrauen können. Das sind ganz, ganz wichtige Fähigkeiten für die Bindung. Und Das heißt, du hast völlig recht, dieses Bindungsbedürfnis, das muss unbedingt erfüllt werden, weil Einsamkeit ist das schlimmste Gefühl, was man eigentlich haben kann. So, wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass ich so, wie ich wirklich bin, gar nicht unbedingt dazugehören würde, weil ich ja irgendwie ein Fehler bin oder weil ich irgendwie nicht genüge oder weil ich nicht wichtig bin oder weil ich scheiße bin oder weil ich nichts wert bin oder wie auch immer so die innersten, tiefsten Glaubenssätze lauten, dann muss ich ja was dafür tun, um eben doch dazu zu gehören. Und dann sind wir beim People-Pleasing. Das Gegenteil ist, auf das würde ich gerne auch später noch zu sprechen kommen, ich sage, ich scheiße auf euch alle, ich bin meine eigene Insel, ich brauche keinen und schlag mich total auf die autonome Seite, weil Autonomie und Kontrolle ist auch ein psychisches Grundbedürfnis von uns und die beiden stehen halt oft im Konflikt.
Ja, lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Ursachen eingehen, warum ein Mensch zum People-Pleaser wird. Du hast gerade schon die Kindheit angesprochen, da ist wahrscheinlich auch einfach die Wurzel alles Übels, aber genau.
Ja, also das geht so. Es kommen ja immer für die Persönlichkeit so zwei Sachen zusammen. Das eine ist eine genetische Ausstattung. Ja, also wir haben schon gewisse Gene, die auch zu gewissen Charaktereigenschaften führen. Und in diesen Genen steckt natürlich auch ein bisschen drin, ob wir eher eine recht robuste Natur haben mit einer hohen Widerstandskraft oder ob wir vielleicht eher ein bisschen ängstlich, sensibel, feinfühlig sind. So. Also wir kommen schon mal mit dieser Ausstattung auf die Welt. Und dann stoßen wir auf unsere Eltern und unsere Umwelt. Und da lernen wir natürlich am allermeisten bei unseren Eltern, was bin ich wert und was muss ich tun, um geliebt zu werden. Wenn wir Glückspilze sind, sind unsere Eltern so liebevoll und wir haben so das Gefühl, ach, ich darf so sein, wie ich bin. Ich werde einfach um meiner selbst willen geliebt. Dann entwickle ich auch ein gutes Selbstwertgefühl und hab gar nicht so das Gefühl, ich muss mich so viel anstrengen, ja, sondern ich darf meine Bedürfnisse auch äußern, ich darf mich auch mal durchsetzen, ich kann mich aber auch anpassen, das kann ich auch ganz gut dann. So, ich habe eigentlich beides drauf. Ich habe die Fähigkeiten, um mich zu binden. Ich habe aber auch Fähigkeiten, um autonom und selbstbestimmt zu sein. So, aber oft läuft es eben nicht so ideal. Und die Eltern sind aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen überfordert, ja. Und das Kind kriegt dann irgendwie so das Gefühl, es muss sich zu stark anpassen. Also es muss irgendwie die Erwartungen der Eltern erfüllen, um geliebt zu werden. Das heißt, im Grunde genommen, wenn es nicht so gut läuft und die Eltern irgendwie nicht so viel Einfühlungsvermögen haben, nicht so gut mit den Gefühlen des Kindes umgehen können, sich nicht so gut binden können an das Kind, dann übernimmt das Kind dafür die Verantwortung, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt, indem es ganz früh lernt, sich irgendwie auf die Eltern einzustellen. Und das sind dann Menschen, die ganz gute oder sehr gute Antennen auch entwickeln für die Bedürfnisse ihres Gegenübers, weil sie schon früh gelernt haben zu checken, wie bist du drauf, wie muss ich sein, damit du mich lieb hast, um es mal ganz platt zu formulieren. Und das ist dann ganz tief eingeprägtes altes Kindheitsmuster, was eben übernommen wird ins Erwachsenenleben. Und das kann man nur auflösen, wenn man es reflektiert, wenn man sich überhaupt bewusst wird, ja, ich funktioniere nach diesem Prinzip.
Inwieweit ist denn People-Pleasing auch mit Selbstwert verknüpft?
Ja, ganz massiv. Man beschützt damit ja seinen eigenen Selbstwert. Also in der Kindheit prägen sich ja so tiefe Glaubenssätze ein, wie ich bin okay oder ich bin nicht okay. So, um es mal ganz auf eine ganz allgemeine Formel zu bringen. Weil ein kleines Kind denkt und fühlt niemals, Papa und Mama sind total gestresst und die hätten sich vorher mal überlegen sollen, ob sie mich überhaupt bekommen. So denkt und fühlt ein Kind nicht. Ein Kind bezieht es immer auf sich. Das heißt, wenn die Eltern gestresst sind, dann denkt das Kind, ich falle zur Last. Ich bin hier zu viel. Ich bin der Fehler. Ich genüge nicht. So, und das ist natürlich im Grunde genommen die Programmiersprache des Selbstwertgefühls. Ja, also wenn man das Selbstwertgefühl, was ja vor allen Dingen so ein Gefühl ist, was leicht abrufbar ist von Unsicherheit, von Schamgefühlen, von Angst vor Ablehnung und so weiter. Aber wenn man das jetzt mal in Worte packen würde, dann kommt man natürlich bei Glaubenssätzen raus. Und das sind ja diese tiefen verinnerlichten Glaubenssätze wie ich bin nicht okay, ich genüge nicht so. Und dann ist ja die Frage, wenn dem so ist, was muss ich denn tun, damit ich doch mitspielen darf, damit ich dazugehören darf, ja, damit ich geliebt werde. Und da entscheiden sich halt, oder da gibt es eben zwei Entscheidungswege. Der eine ist, ich versuche alle deine Erwartungen zu erfüllen, damit du mich gut findest, damit du mich magst. Das heißt, wie bei Mama und Papa übernehme ich zu 100% die Verantwortung, dass du mich magst oder dass wir eine gute Beziehung haben. Mhm. Gesund wäre ja 50-50, ne? Aber People-Pleaser übernehmen eigentlich die 100%ige Verantwortung dafür, dass die Beziehung zum Gegenüber okay ist, dass sie gelingt und dass sie eben nicht abgelehnt werden. Das haben sie schon bei ihren Eltern trainiert. Und dann gibt es aber die, die ich eben schon angedeutet habe, die irgendwann entscheiden, die vielleicht auch ein bisschen rebellischer sind von der Veranlagung, also nochmal auf die Gene zu sprechen kommen. Die People-Pleaser, die werden oft schon mit so einem recht harmoniebedürftigen Wesen geboren. Und die Rebellen haben auch ein bisschen anderes Temperament oder die Familienkonstellation ist eine andere. Da gibt es ja immer sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Und die sagen irgendwann, pass mal auf, ihr könnt mich alle. Und rebellieren, manchmal sogar schon stark als Kinder. Aber meistens entscheidet sich das ein bisschen später. Die haben sich dann als Kinder so eine Art Anpassungsallergie zugezogen, weil sie sich bei den Eltern immer so anpassen mussten und die wollen nicht mehr. Ja, also die sagen eher, ich verlasse mich am besten nur auf mich selbst. Mhm. Ich gehe ziemlich kompromisslos meinen eigenen Weg, mache stur mein eigenes Ding und sind zwar im Herzen auch überangepasst, im Herzen schon, aber sagen, nee, ich mache da nicht mehr mit. Also das sind natürlich alles unbewusste Prozesse.
Ja. Würdest du sagen, es gibt Unterschiede bei den Geschlechtern, dass Frauen eher dazu tendieren, People-Pleaser zu sein, wegen der Sozialisation?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mal, ob es nur die Sozialisation ist, aber Frauen sind eher angepasst. Aber es gibt natürlich auch hochautonome Frauen und viele angepasste Männer. Also gibt beides.
Ja. Welche Rolle spielen denn soziale Medien bei der ganzen Geschichte? Ich habe das Gefühl, wir leben in so einer Bewertungskultur, wo irgendwie ständig geguckt wird, wie gut kommt man an, dass das irgendwie auch so ein bisschen reinspielt in diese People-Pleaser-Geschichte?
Da bin ich mir nicht so sicher, da bin ich tatsächlich jetzt auch ein bisschen überfragt, weil ich tatsächlich nicht weiß, welchen Einfluss das hat, wenn man mit diesen sozialen Medien aufwächst, weil im Grunde genommen ist der Haupteinfluss sind schon die ersten Lebensjahre, das Elternhaus und eben ein bisschen, wie gesagt, auch die Gene. Ob da jetzt die sozialen Medien so eine große Rolle spielen, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass sie eine große Rolle spielen in der Verbreitung dieses Wordings, ja, und dass das jetzt irgendwie sozusagen jeder Mensch das kennt und jeder Mensch weiß, worum es geht. Und vielleicht eher da, aber da bin ich jetzt auch tatsächlich keine richtige soziale Medienexpertin und ich habe da jetzt auch keine Studien, von denen ich wüsste.
Nee, ist doch fein. Dann lass doch direkt mal so ein bisschen darauf eingehen, was es auch für kurz- und langfristige Auswirkungen von People-Pleasing gibt. Also ne, welchen Einfluss hat das auch auf die Psyche von den betroffenen Menschen?
Oh, dazu kann ich so viel erzählen. Also People-Pleaser nannte man früher eigentlich vor allen Dingen konfliktscheu. Na, also die versuchen Erwartungen zu erfüllen. Sie sind konfliktscheu, ist klar, weil Konflikt würde ja eine Auseinandersetzung bedeuten, aber sie wollen ja Bindung, sie wollen eben nicht auf Ablehnung stoßen und haben schon als Kinder in der Regel trainiert, sich auf andere Menschen sehr einzustellen. Und das hat natürlich zur Folge, dass sie sich schon früh darin geübt haben, eigene Bedürfnisse beiseite zu stellen und die auch gar nicht so richtig wahrzunehmen. Eine sehr häufige Aussage, die man von den Betroffenen erhält, ist deswegen auch, ich weiß ja selber oft gar nicht so richtig, was ich will. Ja. Die sagen deswegen auch oft ja, weil sie selber gar nicht wissen, was sie wollen. Und sie wissen viel öfter, was sie nicht wollen, als was sie wollen. Mhm. Und das heißt, die stellen sich selbst immer wieder zurück. Sie haben in der Regel keinen so richtig guten Kontakt zu ihren Bedürfnissen. Das hat zur Folge, dass sie auch keinen so richtig guten Kontakt zu Gefühlen der Überforderung und Überlastung haben. Und die sind natürlich eher prädestiniert für einen Burnout. Ja, weil ein Burnout hat immer dieses Muster zugrunde liegen. Ja, es gibt zwar auch viele äußere Umstände für einen Burnout, aber letztlich ist es in den allermeisten Fällen die mangelnde Abgrenzungsfähigkeit der Betroffenen. Aber um mich abzugrenzen und zu sagen, nein, muss ich erstmal spüren, wo überhaupt meine Bedürfnisse sind. Wenn ich mich selbst so wenig wahrnehme, dann ist es auch schwierig mit dem Nein sagen. Und das Zweite ist, dass sie ja sowieso Angst vom Nein sagen haben, weil sie ja nicht enttäuschen wollen, weil sie nicht verärgern wollen. Und das spielt aber Hand in Hand, dass sie sich selbst nicht so spüren und dass sie auch Probleme haben, Nein zu sagen. Und diese Konfliktscheu ist eben auch nicht nur, dass sie den Konflikt scheuen, sondern dass sie im Vorfeld schon oft den Konflikt gar nicht richtig wahrnehmen, weil sie sich viele Dinge auch schönreden, um eben auch gar nicht in die Nähe eines Konflikts zu kommen. Und das Problem ist eben, dass sie sich selber belasten, weil sie sich überlasten, weil sie sich selber zu kurz kommen lassen, aber sie belasten natürlich auch ihre Beziehung. Und das ist ja immer das, worauf ich so viel Wert lege, auch in all meinen Büchern. Ich sage, die eine Seite ist natürlich, wie geht es mir? Verlebe ich mein Leben jetzt einigermaßen glücklich oder eher unglücklich? Das ist der eine Aspekt. Aber mit Verlaub, der ist ja eigentlich nur für mich persönlich relevant. Es gibt aber die andere Seite und die halte ich noch viel wichtiger. Das ist die gesellschaftliche Relevanz. Das heißt, Menschen, die mit sich selbst ein Problem haben, belasten auch immer ihre Beziehung. Das kann gar nicht anders sein. Und People-Pleaser belasten ihre Beziehung dadurch, dass man nicht weiß, woran man mit ihnen ist. Und das ist das große Problem. Mhm. Also ich persönlich habe ein bisschen Angst vor denen. Und das klingt jetzt sehr böse, aber ich möchte sie eigentlich nicht in meinem Freundeskreis haben, weil ich nicht weiß, woran ich mit ihnen bin. Und ich werde es in der Regel nämlich auch nicht erfahren. Das heißt, wenn ich so einem Überangepassten mit meiner frechen Schnauze, die ich ja öfter mal habe, und ohne, dass ich es will, ich will ja gar nicht verletzend sein, aber ich habe manchmal halt so meinen Humor oder ich bin oft sehr ehrlich, auf die Füße trete, werde ich das wahrscheinlich nicht erfahren. Und dann kann es eben passieren, dass er sich einfach aus dem Kontakt zurückzieht, aber es fällt kein böses Wort, er hat plötzlich nicht mehr Zeit, ist nicht mehr erreichbar, bla bla bla. Und auf diese unschöne Art die Freundschaft beendet. Dabei wäre es im Räumen ganz einfach gewesen. Du, Steffi, was du da neulich gesagt hast, das hat mich ein bisschen verletzt. Oft reicht dann ja auch schon eine Bemerkung, weil sie eben auch ja eben durch ihre Kindheit diese offene Selbstwertgefühl-Wunde in sich tragen. Und dann reicht oft ein Körnchen Salz, um die Wunde wieder zum Schmerzen zu bringen. Mhm. Und dann sind sie furchtbar gekränkt und dann ziehen sie sich aber in sich zurück oder eben auch beleidigt zurück. Und hätte jetzt derjenige einfach mal was gesagt, die Bemerkung neulich, die hat mich ein bisschen verletzt, dann hätte ich eine Chance. Dann hätte ich erstens die Chance zu sagen, du, tut mir leid, das hast du völlig in den falschen Hals bekommen, das war witzig gemeint, das war immer, sowas hätte ich doch niemals gesagt, wenn ich es ernst gemeint hätte. Ich bin doch kein Schwein, sowas würde ich doch nicht sagen, wenn ich das ernst meine. Ne? Das war witzig gemeint, das wäre die eine Möglichkeit. Oder es gibt die Möglichkeit, du, da hast du recht. Und das tut mir auch wirklich leid, eigentlich wollte ich überhaupt nicht an der Stelle verletzend sein, aber wenn du es jetzt so sagst, eigentlich war das wirklich unangemessen und auch nicht okay. Also ich kann mich dann auch wirklich aufrichtig entschuldigen. Ich habe die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Ich weiß jetzt, woran ich mit ihm bin. Da ist jemand, der da vielleicht ein bisschen sensibel ist und so weiter und so fort. Aber wenn jemand mir nichts sagt, dann habe ich keine Chance. Da stehe ich auf verlorenem Posten. Und das ist immer mein Appell an die People-Pleaser. Ich habe da übrigens ziemlich viel auch in meinem Buch So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl drüber geschrieben. Da heißt das aber nicht People-Pleaser, da heißt das Konfliktscheu. Mhm. Und wozu eben dieses geringe Selbstwertgefühl häufig fehlt. Und ich sage und schreibe eben, die beste Chance, um darüber hinwegzukommen, ist, dass man für sich selber ein bisschen höhere Werte lebt und installiert. Also wenn sich ein People-Pleaser, der ja eigentlich kein schlechter Mensch ist, einfach mal bewusst macht, ist das eigentlich fair, was ich hier gerade mache? Ne? Ist das wirklich freundschaftlich? Und sich in dem Moment ertappt, wo er merkt, ah, er will sich schon wieder reflexartig wegbücken, er will wieder reflexartig Ja sagen, obwohl er Nein meint, er schluckt irgendwas runter, anstatt was anzusprechen, dass er sich dann ertappt und sagt, Moment mal, Ist das eigentlich fair, wenn ich das jetzt tue? Gebe ich dem anderen überhaupt eine Chance? Wäre es nicht viel fairer, ich sage jetzt, was in mir vorgeht, und dann haben wir auch eine Chance, das vielleicht ganz, ganz schnell zu klären.
Ja.
Und dieser höhere Wert der Fairness, das lege ich den Menschen immer ans Herz, den mal versuchen, in sich so tief zu verankern. Und wenn sie merken, ich fall schon wieder in dieses Muster, kurz innezuhalten und sich zu fragen, ist das fair, was ich hier gerade vorhabe?
Ja, ich habe letztens auch mit einer Freundin über das Thema gesprochen und da kam diese Thematik auf, kann man People-Pleasern denn vertrauen? Weil letztendlich springen sie auch irgendwie von einer Person zur anderen und wollen dann dieser Person gefallen. Inwiefern kann dann ein People-Pleaser auch so ein richtiger Verbündeter sein?
Schwierig. Schwierig zu beantworten. Also meine erste spontane Reaktion wäre, nein, kann man eigentlich nicht, weil du eben nicht weißt, woran du mit ihnen bist und weil sie sich im Zweifelsfall nicht für dich stark machen werden, weil sie dafür zu viel Angst haben. Also das sind nicht die, mit denen man Pferde stehlen kann, ne? Und weil sie manchmal auch zu viel ihr Fähnchen in den Wind hängen. Das hängt ja auch damit zusammen. Aber ich finde das jetzt sehr streng, weil ich kenne so viele nette People-Pleaser.
Same, und ich auch. Deswegen,
so
ich glaube, es
und
gibt
eigentlich
auch
ehrlich gesagt im ganz persönlichen Umgang, also vor allen Dingen, wenn ich oberflächlich ja mit ihnen zu tun habe, sind die mir lieber als diese autonomen Abgegrenzten, von denen ich eben auch erzählt habe. Die finde ich manchmal viel anstrengender,
ja.
Weil das sind ja die Leute, die müssen erstmal hören, was du von ihnen erwartest, damit sie wissen, was sie nicht tun. Ne? Ich sage immer, das sind die Typen, wenn du möchtest, dass sie die Vase links auf die Fensterbank stellen, sag ihnen, stell sie bitte rechts hin. Weil die müssen ja jede Erwartung irgendwie auch immer wieder unterlaufen. Und sind oft auch manchmal recht barsch in ihrer Kritik oder auch etwas hart in ihren Umgangsformen. Und die finde ich eigentlich so ein bisschen anstrengender oft.
Ja.
Und deswegen will ich jetzt auch nicht so, ich will eigentlich mit beiden nicht böse sein. Aber es ist halt, man kann von People-Pleasern schon furchtbar enttäuscht werden, weil gerade wenn die immer so nett sind, gibt man ihnen das ja auch nicht so, ne?
Ja, ich meine, wie bei so vielen Dingen ist es wahrscheinlich auch ein Spektrum, dass es mal mehr intensiver ist und mal weniger. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, so People-Pleaser sind vielleicht auch gar nicht so cool, aber jetzt mal vielleicht dann auch mal auf diese Sache, wie findet man denn heraus, ob man mit einem People-Pleaser gerade was zu tun hat? Kann man das irgendwie rausfinden?
Ja, das sind schon immer die netten, angepassten.
Einfach mal fragen, hey, wo willst du essen gehen? Und so, keine Ahnung, da, wo du hingehen willst. Und dann sagen, nein, du entscheidest jetzt.
Also ich merke es daran, wenn sie zu wenig eigene Standpunkte vertreten zum Beispiel. Manchmal ist es sogar richtig extrem. Das hatte ich mal bei einer früheren Friseurin von mir. Die hat irgendwas gesagt, ne. Und ich habe dann eine bisschen andere Meinung gehabt. Das waren jetzt auch keine weltbewegenden Themen, ne? Und dann hat die noch im Satz einen Haken geschlagen und hat mir hinterher geredet. Also ich fand das faszinierend, also diese Fähigkeit. Also die hat das geschafft, noch im halb angefangenen Satz nochmal eine Kehrtwendung zu machen ungefähr. Wo ich dachte, hast doch was ganz anderes gesagt. Ja, das ist natürlich jetzt extrem, ja, wo man ganz deutlich spürt, dass hier jemand einfach nach dem Mund redet.
Ja.
Ich finde es immer ganz beruhigend, wenn jemand mal im Gespräch auch mal eine andere Meinung hat, ja. Also nicht ständig, das nervt auch. Und man passt ja auch besser mit Freunden zusammen, wo man vieles ähnlich sieht, ähnliche Werte vertritt, oft ähnliche Meinungen hat. Das macht ja oft eine Freundschaft aus. Aber ich finde es immer so ein bisschen verdächtig, wenn jeder immer anscheinend alles dieser Mensch anscheinend immer alles genau so sieht wie ich. Und dann denke ich, irgendwas stimmt doch hier nicht, ne? Dann manchmal ist es auch dann zu so eine gewisse Oberbeflissenheit, in der Dienstleistungsfreudigkeit. Ja, soll ich noch dies machen? Soll ich noch das mitbringen? Ich kann aber auch so und so und hier und da und das so permanent. Das finde ich auch mal ein bisschen verdächtig. Wo ich sage, nein, was soll, reicht doch jetzt, ne? Also, was weiß ich, man verabredet sich abends so auf ein Gläschen Wein und dann bringen die, was weiß ich, noch einen ganzen Teller voller Häppchen mit, 3 Flaschen Wein oder irgendwie so ein Scheiß, also völlig übertrieben für die Verabredung, also für die Einladung oder so. So Sachen, ne? Also dieses Oberbeflissene manchmal auch und ja.
Ja, ist halt irgendwie echt ein schmaler Grat.
Im Zweifelsfall einfach auch mal fragen.
Ja, voll. Jetzt springen wir vielleicht auch mal direkt auf die Geschichte so, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ach, ich erkenne mich da irgendwie so wieder, ich bin irgendwie People-Pleaser-mäßig unterwegs. Welche Strategien und Techniken empfiehlst du den Menschen, um da rauszukommen?
Ja, also das Wichtigste, also einen Tipp habe ich ja eben schon gegeben, installier mal den Wert Fairness und halt mal inne, bevor du wieder reflexartig dein Muster abspulst, ist es gerade fair, was ich mache. Und Viktor Frankl, dieser berühmte österreichische Arzt, der ja eben auch Psychotherapeut war, der hat immer gesagt, frage dich weniger, was macht mich glücklich und vielmehr, was ist sinnvoll. Und das finde ich richtig gut. Also was ist sinnvoll? Ich füge dem hinzu, was ist anständig? Was ist anständig, was ist fair? Und frag dich nicht immer nur von morgens bis abends, wie kann ich mich selbst am besten beschützen? Weil das ist ja eigentlich die Leitfrage von People-Pleasern, wie kann ich mich selbst am besten beschützen? Das macht sie natürlich, und das vielleicht schalten jetzt die einen oder anderen schon den Podcast aus, wenn sie es nicht schon längst getan haben. Das ist natürlich auch ein bisschen ich-bezogen. Ja, People-Pleaser meinen ja oft scheinbar, sie wären so altruistisch und zu gut für diese Welt. Aber wenn man sich mal richtig reflektiert, geht es ja eigentlich nur darum, sich selber zu beschützen. Und das ist nicht immer anständig, das ist nicht immer fair und das ist auch nicht immer sinnvoll. Das heißt, diese Leitfragen und diese höheren Werte, die würde ich unbedingt mal installieren. Und dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, an den Kern des Problems heranzugehen. Das ist natürlich der Selbstwert, weil es hängt immer mit einem labilen Selbstwert zusammen. Das ist ja im Grunde eine Selbstschutzstrategie. Also wer das Kind, der muss Heimat finden, von mir kennt, kennt ja auch das Schattenkind. Und im Schattenkind sind ja diese negativen Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin nichts wert oder ich genüge nicht, die lösen gewisse Gefühle aus, belastende Gefühle. Diese Gefühle und diese blöden Glaubenssätze, die will man nicht haben. Also entwickelt man eine Schutzstrategie, damit der Glaubenssatz möglichst selten getriggert wird und diese unguten Gefühle auch nicht auftreten. Und People-Pleasen plus Perfektionsstreben, also Konfliktscheu, Perfektionsstreben und so weiter, das sind so ganz typisch defensive Schutzstrategien, die einfach nur darauf ausgerichtet sind, im zwischenmenschlichen Kontakt nicht verletzt zu werden. Und deswegen ist es eben wichtig, auf dieses Selbstwertgefühl zu reflektieren und sich mal zu fragen, woher habe ich das eigentlich? Mhm. Und das sind ja in 99% der Fälle ganz unglückliche Botschaften aus der Vergangenheit. Und das ist auch ja nicht das, was die Eltern wollten oder so. Solche Sachen passieren einfach auch, weil das Kind muss sich ja irgendwie so einen Reim auf die Welt machen und sich die Welt erklären. Und oft lautet von Kindern die Erklärung, ich bin der Fehler und nicht die anderen. So, und dann kommt eben dieses Grundgefühl, so wie ich bin, bin ich falsch. Und wenn ich richtig sein will, dann muss ich dir gefallen. Das ist ja die ganz einfache Formel. Wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Darum geht es ja im Kern. Und sich dann nochmal klar zu machen, wie kommt das eigentlich, dass ich diese negativen Glaubenssätze habe und dieses schlechte Selbstwertgefühl? Was hat das mit früher zu tun? Was hat das mit Eltern, Geschwistern, Lehrern zu tun? Und sich dann wirklich auf einer ganz, ganz tiefen Ebene bewusst zu werden, dass das völlig willkürlich ist. Komplett willkürlich. Wären meine Eltern anders drauf gewesen, also wäre mein Aufwachsen in irgendeiner Form einfach anders gewesen, ich hätte andere Botschaften erhalten, dann würde ich heute wissen, ich genüge so, wie ich bin. Und ich wäre immer noch dasselbe Kind gewesen. Also sich die Willkür dieser inneren Einstellung, dieses Selbstwertgefühls und auch des Selbstbildes, sich wirklich mal auf einer tiefen Ebene bewusst zu machen, dass das reinste Willkür ist und nichts, und zwar 0,0 nichts über den eigenen tatsächlichen Wert aussagt.
Guter Punkt.
Und dann kann man aufhören, sich damit zu identifizieren. Aber dann braucht man was Neues, denn das ist ja der Teufelskreis. In meinem alten System kenne ich mich ja aus. Ich habe darüber ja Kontrolle. Das ist, denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man mit dieser Strategie ja Kontrolle herstellt. Und zwar Kontrolle darüber, ob der andere mich mag. Weil der Horror ist ja, ich werde abgelehnt, man könnte mich nicht mögen, ich werde verstoßen, ich werde zurückgewiesen. So. Durch diese Schutzstrategie aber, des Harmoniestrebens, Konfliktscheu und so weiter, People-Pleasing, übe ich ja Kontrolle über meine Angst aus, über die Grundangst, abgelehnt zu werden. Das heißt, wenn ich plötzlich sage, ich genüge aber, wie ich bin, gebe ich auch Kontrolle auf. Und das macht vielen Leuten Angst. Und deswegen halten viele an ihren negativen Glaubenssätzen fest. Denn das ist ja etwas, was Psychotherapeuten immer wieder zu hören bekommen. Oder ich auch immer wieder, Steffi, theoretisch ist mir das alles klar, aber ich kann es trotzdem nicht ändern, weil ich kann es trotzdem nicht fühlen. Und dann ist immer die Frage, total wichtig, welchen tiefen unbewussten Nutzen könntest du davon haben, an deinen alten negativen Glaubenssätzen festzuhalten? Und oft ist es Kontrolle.
Ja.
Na, denn wenn ich plötzlich sage, ich genüge, wie ich bin, und ich darf auch mal Nein sagen, ich darf auch meine eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, dann müsste ich ja darauf vertrauen, dass die anderen mich trotzdem noch mögen.
Guter Punkt, ja.
Weil Vertrauen ist das Gegenteil von Kontrolle. So, und darin bin ich natürlich dann sehr ungeübt, in diesem Vertrauen. Aber jetzt kommt die frohe Botschaft. Ich habe so viele Leute psychotherapeutisch mit diesem Muster begleitet, die dann mutiger wurden und dadurch auch klarer wurden. Und die haben ausnahmslos die Erfahrung gemacht, dass ihr Umfeld das feiert, weil sie einfach klarer sind und damit auch leichter im Umgang. Was ich zum Beispiel auch so anstrengend finde bei People-Pleasern, wenn ich weiß, ich habe es mit einem zu tun, ich frage da nicht einmal, würdest du gerne noch was essen oder hättest du gerne dies oder jenes? Ich frage oft 3-4 Mal, weil ich weiß, die haben so Schwierigkeiten zu sagen, was sie wollen. Ne? Ne? Nee, ich brauche wirklich nichts zu essen. Nee, wirklich nicht. Ich glaube, du hast doch. Und dann geht das. Ne? Naja, gut. Wenn du meinst, weißt du so. Und es ist für mich persönlich auch viel leichter, mit Menschen umzugehen, von denen ich weiß, woran ich mit ihnen bin oder wo ich mich im Zweifelsfall einfach mal drauf verlassen kann, dass sie mir einfach sagen, wenn sie was stört. Das finde ich so entspannend. Dann muss ich mir doch nicht dauernd den Kopf zerbrechen. Und das ist auch sowas, was ihnen, also sie sich klarer machen können. Mensch, im Grunde genommen wird es eigentlich unkomplizierter mit mir und nicht schwieriger mit mir.
Ich glaube, der Punkt ist auch, viele People-Pleaser wissen, wie du vorhin schon angerissen hattest, nicht, was sind die eigenen Qualitäten, die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse. Wie findet man das denn am besten für sich heraus?
Ja, genau. Das ist gut, dass du das auch nochmal ansprichst, weil das ist natürlich schon so ein bisschen komplex, weil eigentlich ist es einfach und komplex zugleich. Also wenn man sich für sich einen roten Faden hat, ist das andere so ein bisschen Thema und Variation. Aber komplex insofern, weil so mehrere Eigenschaften damit verknüpft sind. Und eine, da hast du natürlich recht, ist eben, dass man keinen so guten Kontakt zu den eigenen Gefühlen hat. Und da ist es ganz wichtig, den wiederherzustellen. Und das gelingt am besten durch Schulung der Aufmerksamkeit. Heute nennt man das Achtsamkeit, aber ich rede jetzt mal von Aufmerksamkeit, dass man einfach viel mehr mal auf seine eigenen Gefühle achtet. Denn People-Pleaser verdrängen die oft reflexartig. Also da kommt so ein bisschen Trauer hoch, bäm, weg. Kommt ein bisschen Angst hoch, bäm, weg. Weißt du, die werden alle so unterdrückt und beiseite geschoben. Und anstatt die sofort beiseite zu schieben, dem einfach mal ein bisschen Raum zu geben. Und sagen, okay, was ist das jetzt für ein Gefühl, sich das mal so anzufühlen, das Gefühl, und das sich mal innerlich zu gestatten. Und dann kann man eben auch immer wieder und mehrmals am Tag empfehle ich, einfach mal innehalten, egal in welcher Lebenssituation man gerade ist, und sich fragen, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Also ich sitze im Gespräch, im Teammeeting oder mit Freunden oder ich bin allein oder was weiß ich, ich gehe gerade im Wald spazieren. Wie geht's mir eigentlich?
Vielleicht auch einfach mal einen Wecker auf dem Handy stellen und dann klingelt dieser Wecker auf dem Handy.
Genau.
Den hat man sich random mal am Tag gestellt und dann hat man vielleicht mal auch eine Erinnerung, mal kurz innezuhalten.
Genau. Ja. Oder man legt sich irgendwie einen neuen Ring, Armband oder eine neue Uhr zu und sagt, immer wenn der Blick, ach ja, ich habe, das soll mich dran erinnern, also so ein Reminder, ja, ne?
Guter Punkt, genau. Ja. Viele People-Pleaser tendieren vielleicht dazu, in der Absicht, die alten Gewohnheiten abzulegen, in das andere Extreme umzuschlagen, was du auch schon ausführlich beschrieben hattest. Wie schafft man denn, die Balance zu finden und nicht auf einmal mit Ellenbogen durch die Welt zu gehen und alles abzublocken und zu sagen, nein?
Das finde ich so eine coole Frage, Tino. Ich bezeichne die dann so als neustark. Mhm. Na, und das geht natürlich auch auf den Sack, auf gut Deutsch. Ne? Kommen gerade vielleicht vom Seminar in Sachen Selbstbehauptungstraining oder so. Oder heute macht man ja viel so ein Zeug dann auch im Internet, so Seminare. Und ist jetzt neustark und redet von morgens bis abends nur noch von sich und seinen Bedürfnissen. Und das stimmt, manche pendeln dann natürlich erstmal zu sehr wieder in die andere Richtung aus. Mir kommt gerade so ein Gedanke, der mir selber gerade zum ersten Mal kommt, aber ich bin ja Sprechdenkerin. Und wir hören uns ja manchmal selber reden und sind dann sehr erstaunt, was wir so im Guten wie im Schlechten raushauen. Aber mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Und zwar dieses starke Abgrenzen dann. Ne? Nee, jetzt bin ich mal dran. Jetzt nehme ich in meine Bedürfnisse an. So, weißt du, und dann einfach zu stark in diese Richtung gehen. Hat, glaube ich, auch was mit so einem alten Groll, so einer alten Wut zusammen. Denn worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass Überangepasste häufig passiv-aggressiv sind. Weil sie können ja nicht durch die Vordertür gehen. Also passive Aggression ist ja so Mauern. Mauern, zu spät kommen, trödeln. So, also alles, was so ein bisschen durch die Hintertür geht. Den anderen auflaufen lassen. Und das habe ich auch noch nicht erzählt, die haben natürlich oft sehr viel Wut in sich, weil sie ja auch aggressionsgehemmt sind, kann ja die Aggression auch nirgendwo raus. Und weil sie ja aufgrund ihres inneren Musters, aufgrund der Brille, aufgrund ihres Schattenkindes, also der Brille, mit der sie durch die Welt gehen, andere Leute immer als überlegen wahrnehmen, sonst müssten sie denen ja nicht pleasen. Also sie fühlen sich ja oft unterlegen, die anderen auch schnell als dominant wahrnehmen. Und das ist eine richtige Tücke in diesem Muster, weil sie dann denken und fühlen, Steffi, die dominante Sau, die hat schon wieder bestimmt, was wir heute machen. Ich wollte gar nicht ins Kino gehen. Ne? So, jetzt sitze ich hier im Kino und ärgere mich, ne, weil die bestimmt ja immer über mich. So, das heißt, sie projizieren häufig oder laufen Gefahr, ihre Konfliktscheu auf den anderen zu projizieren. Das ist dann, der andere ist dann das dominante Schwein und sie sind die Opfer. Also sie begeben sich oft so in die Opferrolle. Und da ist natürlich auch eine Menge kalter Wut, die sich anhäuft, ja. Und wenn sie dann dieses Muster bearbeiten und vielleicht nicht so glücklich bearbeiten, dann kann das natürlich umschlagen in ein so, pass mal auf. Jahrelang habe ich gemacht, was du willst und jetzt bin ich endlich mal dran. Ne? Und da kommt dann eben manchmal auch dieses aus dieser Wutbewegung heraus, dieses zu starke Ausschlagen dann in die andere Richtung. Aber ich glaube, die Frage, die jetzt den allermeisten Zuhörern und Zuhörern, zumindest denen, die betroffen sind, unter die Nägeln brennt, ist, ja, aber wo merke ich denn, ob es angemessen ist, Nein zu sagen oder ob ich nur noch dagegen bin? Weißt du? Das ist ja diese Rechtsfrage, sage ich. Ganz viele plagen sich mit der Frage, habe ich überhaupt ein Recht?
Es wird immer viel über diesen Grund gesprochen. Ich brauche einen Grund, um vielleicht auch Nein zu sagen, ne? Aber letztendlich ist das ja auch ein Trugschluss. immer so einen krassen, validen Grund zu haben. Wenn ich jetzt irgendwie keine Lust habe auf die Party, ist es total valide auch zu sagen, boah, ich fühle mich heute nicht danach, ich brauche irgendwie einen Abend für mich, anstatt da hinzugehen, weil man vielleicht auch Angst hat, ach, beim nächsten Mal werde ich dann zum Schluss nicht mehr eingeladen. Ne, es ist ja dann vielleicht auch einfach mal diese Grundfrage, dass man gar nicht auch immer einen Grund braucht.
Jein, ich finde das ganz, ganz schwierig, weil das ist wieder so ein Ding. Ich bin ja leidenschaftliche Gastgeberin und ich schmeiße echt tolle Partys. Mhm. Wenn jetzt eine Freundin von mir sagen sollte, du, mir war heute nicht nach deiner Party, ich bin lieber zu Hause geblieben, wäre ich tatsächlich ein bisschen angepisst, ehrlich gesagt.
Okay, touché.
Oder?
Ja, ach du, ne?
So richtig.
Kommt also, drauf an, wie eng die Freundin ist.
Ja, ja. Ja, ja, also bei einer engeren Freundin auf jeden Fall. Ich schütte mir nochmal ein Glas Wasser ein.
Ja.
Woran merke ich denn jetzt, ob ich das überhaupt machen darf? Und da habe ich eine ziemlich einfache Übung für. Also das Erste ist, man muss mal unterscheiden, wo ist eigentlich immer mein Schattenkind, also mein altes Muster am Werken und wo ist mein gesundes Ich am Werken. So. Also das Beste ist, man kennt seine Trigger. Also man, dass man sich ein bisschen selbst reflektiert und sagt, das sind immer die Situationen, wo ich reflexartig irgendetwas mache. Und da bin ich ganz, ganz schnell getriggert. So, dass man das merkt, wenn man überhaupt getriggert ist. Und dass man dann eben, wenn man jetzt ein anderes Bedürfnis hat, ich habe zum Beispiel, was weiß ich, ich bin mit einer Freundin verabredet, die würde gerne ins Kino gehen, ich habe aber nicht so Lust auf Kino, ich würde viel lieber mit ihr was essen gehen und was quatschen, so. Und jetzt kommt vielleicht schon wieder dieser Reflex, ihr nachzugeben oder zu sagen, ja okay, dann gehen wir ins Kino, obwohl ich selber gar nicht so eine Lust habe. Das ist mein Reflex, jetzt, das muss ich merken, das ist mein Schattenkind, dass ich ja sagen will, obwohl ich nein meine. Da muss ich mich schon ertappen, damit ich nicht reflexartig ja sage. Oder gegebenenfalls mich danach nochmal korrigiere, sag du, ich habe eben so spontan ja gesagt, aber ich merke jetzt im Nachhinein, eigentlich hätte ich doch viel lieber Lust, mit dir essen zu gehen. So, und eigentlich hätte ich lieber Lust, mit dir essen zu gehen. So. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber es ist ja egal. Man kann die Grundstruktur, die ich jetzt erkläre, auf jedes Beispiel anwenden. Es geht jetzt nur um die Grundübung, um die Struktur der Übung. Also eigentlich würde ich lieber mit dir essen gehen. So. Jetzt sagt das Schattenkind wieder, nee, aber das kannst du jetzt nicht machen. So irgend so ein Widerstand kommt, so eine Angst, so eine kleine Angst, wenn ich das jetzt laut sage und sage, das würde ich aber lieber tun. So, und jetzt trete ich einen Schritt beiseite und guck mal mit dem Verstand drauf. Der Verstand kann mir eine ganz, ganz große Hilfe sein in solchen Situationen. Und frag mal meinen Verstand. Also ich tue mal so, wie wenn ich eine Richterin wäre, die hätte diesen Fall jetzt zu beurteilen oder ich wäre mein eigener Coach. Und guck mal so ganz von außen drauf, aus der Beobachtersituation, nicht mit meinem komischen Angstbauchgefühl, sondern wirklich als Beobachterin vom Verstand her. Ist das okay, wenn meine Freundin sagt, ich würde lieber ins Kino gehen, wenn ich sage, ich würde lieber essen gehen? Habe ich ein Recht dazu vom Verstand? Was würde eine Richterin oder Richter jetzt sagen? Und der käme zu einem klaren Ja, natürlich darfst du das. Weil vom Verstand her, und das ist auch meine jahrzehntelange Psychotherapieerfahrung. Wissen es viele Leute ziemlich genau, nur vergessen sie immer in den Verstand umzuziehen, wenn sie so von ihrem Gefühl regiert werden. Das kann man aber trainieren. Und wenn der Verstand sagt, du, das ist doch überhaupt kein Problem, natürlich, dann mache ich das Folgende, dann sage ich auch mal, auch wenn ich ein mulmiges Gefühl im Bauch habe, ich kann mich auch mit Angst sagen, ich würde lieber in ein Restaurant gehen. Also ich nehme das mulmige Gefühl einfach mal mit und lasse mich von diesem mulmigen Schattenkind-Gefühl nicht so derartig beherrschen und regieren und sage es dann laut. Du, ich würde aber lieber gerne essen gehen. So. Und also die Struktur dieser Übung kannst du ja auf alles anwenden. Das heißt, Schritt 1, identifiziere mal mein Schattenkind und spüre mal, was sind denn so die typischen Situationen, wo ich so aus dem alten Muster raus, aus Angst vor Ablehnung irgendwas mache, damit mir das klar ist. Dann ertappe mich, wenn es so ist, dann mein alternatives Verhalten, was ich eigentlich lieber machen würde, was ich lieber sagen würde, wenn ich nicht weiß, habe ich jetzt ein Recht dazu, habe ich ja überhaupt ein Recht zu, in den Verstand umziehen und die Situation von außen beurteilen. Ich sage ja immer ertappen und umschalten. Das ist ja so mein Steffi Stahl-Mantra. Also abtappen im Schattenkind, umschalten aufs Erwachsene-Ich.
Ja, spannend. Ich habe auch während der Recherche bin ich auf dieses Inga-Prinzip gestoßen. Sagt ihr das was? Dieses Akronym. Das ist einmal I, Interesse zeigen, N, Nein sagen, G, Gründe fürs Nein nennen und A, Alternative aufzeigen. Also wenn es einem schwerfällt, irgendwie auch direkt das knallharte Nein rauszuknallen.
Das finde ich auch nicht nötig.
Ne? Also irgendwie dann auch.
Ich mag dieses knallharte Nein auch nicht. Mhm. Ich sage ja immer, geht keine Information verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Und bei vielen Sachen finde ich es auch gut, wenn man Gründe abliefert. Ich mag nicht diese Abgrenzungsschule, die sagt, ja, ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen. Das nervt mich. Das ist wieder so überabgegrenzt, ja. Also ich finde es eigentlich ziemlich nett. Gut, Gründe fürs Kino, manchmal hat man halt keinen Bock, da muss man nicht, ich habe heute nicht so Lust ins Kino zu gehen, ich habe mehr Lust essen zu gehen, mich mit dir zu unterhalten, ist ja schon ein Grund, ja. Aber bei vielen Sachen kann man durchaus auch mal eine Begründung machen, das finde ich auch viel weicher.
Total. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man einfach total hart wird. Ne? Letztendlich sind ja die Grundgeschichten, die ein People-Pleaser in sich trägt, ja eigentlich was total Schönes, was diese Welt ja eigentlich auch braucht. Empathie, irgendwie auch gucken, wie geht's anderen Leuten.
Ja, absolut.
Ne? Also das ist vielleicht auch ein ganz gutes Endding, dass es ja auch nicht alles schlecht ist. So. Aber es geht nee, halt, die, haben ja, die Menge macht
genau,
das
Gift. Ist jetzt auch zu kurz gekommen, dass sie natürlich auch ihre Stärken haben. Also gerade dieses Einfühlungsvermögen, das sind die oft sehr, sehr gut drin. Auch so Stimmungen zu erspüren, oft sind sie gut drin, müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie nicht projizieren, dass sie nicht zu viel von sich, aber und dann halt diese wirklich auch nette Art, hilfsbereit.
Total.
Wir haben ja schon vorhin gesagt, das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch.
Total, also an alle People-Pleaser, die gerade zuhören, so die Menge macht das Gift, letztendlich so ein bisschen runterschrauben.
Stimmt.
Und eigentlich im Grunde ist es ja eigentlich ganz schön, was ihr in euch tragt. Nur guckt einfach, dass es irgendwie richtig dosiert ist.
Du redest sehr distanziert, also du kennst es von dir aus gar nicht.
Doch, klar.
Weil du sagst, aber, was ihr in euch
ja,
tragt.
Ich würd,
wie ist das denn bei dir? Erzähl doch mal von dir, das interessiert mich jetzt mal.
Oh Gott. Ja, also ich würde schon sagen, dass ich auch viel gucke, dass es Leuten gut geht. Ich glaube auch, dass ich in der Gruppe auch schnell die Moderation übernehme und irgendwie gucke, dass das Gespräch läuft. Aber letztendlich weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, auf dem Spektrum bin ich bestimmt, wenn man ein Spektrum hat von People-Pleasern. Aber ich denke, da finden sich ganz, ganz viele Leute hoffentlich drauf. Ja.
Mhm, aber du kannst schon auch Nein sagen oder du sagst schon, wenn jemand dich verletzt hat oder
doch,
du kannst schon Konflikt ansprechen.
Das auf jeden Fall. Da habe ich keine Probleme mit.
Ja, das ist doch toll.
Und
das
du wahrscheinlich super. Auch nicht.
Nicht. Ja, genau.
Ja. Mhm. Sehr gut.
Ja, es war manchmal unangenehm, also aber ich sage immer, man kann eben auch mit einem unangenehmen Gefühl das machen. Also darum geht es ja letztlich, dass man einfach sagt, okay, ich halte dieses unangenehme Gefühl jetzt einfach mal aus.
Und das Gefühl geht ja auch vorbei. Also es gibt, glaube ich, auch irgendwo eine Studie, dass die rausgefunden hat, dass ein Gefühl auch nur 90 Sekunden oder so letztendlich richtig krass zu spüren ist und dann rauscht der Zug auch irgendwie so ein bisschen an einem vorbei. Ansonsten man hüpft gefühlt ins Auto und versucht neben dem Zug herbeizufahren und hält an diesem Gefühl krass fest. Aber einfach mal ein bisschen durchatmen, ne, die paar Sekunden aushalten und dann kann man auch viel rationaler nochmal entscheiden, wie stehe ich jetzt gerade wirklich dazu.
Ja.
Naja, so Steffi, wir haben eine gute Zeit erreicht. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und dass du wieder Gast bei mir warst. Es war sehr schön.
Ja, danke dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Das ist nämlich so eins meiner Lieblingsthemen, die ich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren drauf habe. Oder weil das auch so, so viel ist. Das ist ja so eine Grundstruktur. Ne?
Total.
Und ja.
Ja.
Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Hast du zum Abschluss noch irgendwie ein Projekt, was gerade dir am Herzen liegt oder irgendwas anderes, was du noch den Zuhörenden mitgeben möchtest?
Ja, vielleicht mein neues Arbeitsbuch. Also ich habe ein neues Arbeitsbuch zu Wer wir sind auf den Markt gebracht und da geht es eben ganz viel eben auch um diese Themen, Bindung, Autonomie und so weiter. Dann kann jeder so mal seinen Bauplan der Psyche erarbeiten und genau, und das Kind in dir ist natürlich immer immer gut für diese Themen, ja.
Immer, sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Auch über eine gute Bewertung bei Spotify und Co. freue ich mich natürlich sehr. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.